Kapitel 47 Abschied. Als Frank einige Tage später die Kaserne verließ, fand er sein Auto nicht mehr wieder. Er suchte die ganze Eisnebener Straße ab, lief sie einmal rauf und runter, und dann erst erinnerte er sich wieder daran, dass er den Wagen damals, vor etwa einer Woche, in der Wilhelm-Leuschner-Straße abgestellt hatte. Also lief er den ganzen Weg von der Eislebener zur Wilhelm-Leuschner-Straße, was ihm aber nichts ausmachte, denn er war ja, wie er auf diesem Weg immer wieder voller Verwunderung dachte, jetzt frei und hatte Zeit. Sie hatten ihn am Morgen im Sandbereich mit den Worten »Sie können jetzt aufstehen« geweckt, ihm seine Zivilklamotten gebracht und eine Auskleidung in Blitzgeschwindigkeit vorgenommen. Beim Spieß hat es noch einige Bescheinigungen gegeben, darunter auch eine über die Entlassung aus der Bundeswehr wegen Untauglichkeit. »Das können Sie sich einrahmen«, hatte der Spieß mit bitterem Unterton gesagt. »Ich hoffe, Sie sind stolz drauf.« Frank hatte darauf nicht geantwortet, weil es ihm egal gewesen war, was der Spieß von ihm dachte, denn so schwer und langsam er sich auch seinerzeit an die Bundeswehr gewöhnt hatte, so schnell und leicht ging sie ihm jetzt aus dem Sinn. Der Major war nirgends zu sehen gewesen und auch sonst hatte sich niemand von ihm verabschiedet. Sie hatten es irgendwie so eingerichtet, dass er niemanden zu sehen bekam und ihm war das ganz recht so gewesen. Und jetzt war er frei und deshalb machte es ihm nichts aus, den ganzen Weg von der Eislebener Straße bis zur Wilhelm-Neuschner Straße zu Fuß zu laufen. Das ist nun auch egal, dachte Frank. Ja, mehr noch, es gefiel ihm, ein bisschen Bewegung zu haben, nach den vielen Tagen in dem stickigen Zimmer im Sandbereich, mit den vielen Befragungen, Untersuchungen und auch Verhören. Der alte Arzt und der Major hatten mit ihm gesprochen, ein neuer, junger Stabsarzt auch, ein Oberstarzt war extra von Hamburg gekommen, um ihn einer psychologischen Untersuchung zu unterziehen. Und der S2 hatte versucht, mit ihm über seine linksradikalen Freunde, wie er es genannt hatte, zu plaudern, wobei sich Frank dermaßen dumm gestellt hatte, dass das Gespräch keine 5 Minuten gedauert hatte. Aber das war jetzt alles ganz weit weg. Bloß wackelige Beine hatte er noch, als er die Kurt-Schumacher-Allee hinunterging, was an der langen Bettlägerigkeit liegen konnte oder auch an der Tatsache, dass er, wie der Stabsarzt ihm versichert hatte, immer noch eine ganze Menge Metacphalon im Körper hatte. »Das Zeug ist lipophil, das ist jetzt überall. Bewegen Sie sich viel, dann geht er schneller raus«, hatte er gesagt. Und Bewegung hatte er jetzt, so viel war sicher. Auf der Höhe des Herbert-Ritze-Bads entdeckte er eine Telefonzelle und er versuchte, seinen Bruder anzurufen. Die Nummer konnte er auswendig. Aber am anderen Ende sagte eine Stimme, dass dieser Anschluss zurzeit nicht besetzt sei, was bloß bedeutete, dass sein Bruder die Rechnung nicht bezahlt hatte. »Das ist Pech«, dachte er, »das ist nicht geplant. Aber andererseits«, dachte er, »ist es auch irgendwie menschlich. Und wenn man sowieso keine Wahl hat, ist es auch nicht weiter wichtig. Man soll sowieso immer alles nicht so wichtig nehmen«, dachte er beschwingt. Und beschwingt bog er auch um die Ecke in die Wilhelm-Neuschner-Straße ein. »Wenn man sich so fühlt wie jetzt«, dachte er, »ist beschwingt überhaupt das Wort der Stunde. Eigentlich ein bisschen verdächtig, wenn man plötzlich so beschwingt ist«, dachte er. »Ist das nun das restliche Metacphalon oder ist es die neu gewonnene Freiheit?«, fragte er sich. Aber eigentlich war ihm das auch schon wieder egal. Und dann fand er auch gleich sein Auto. Und das ist ja schon mal das Wichtigste, dachte er. Wenn man sein Auto wiederfindet, zeigt das jedenfalls, dass das gute alte Gehirn noch funktioniert. Metacphalon hin, Metacphalon her, dachte er. Sie hatten überhaupt dauernd von Metacphalon gesprochen, wenn es um das Mandrax ging. Das war ihnen nicht geheuer gewesen, so viel war mal sicher. Und ganz legal war es wohl auch nicht gewesen. Und dass er leicht hätte draufgehen können, hatten sie immer wieder gesagt. Aber das interessiert ja nun auch kein Schwein mehr, dachte er, als er sein Auto aufschloss. Es ist noch ein weiter Weg bis Berlin und es sind noch einige Sachen zu klären, dachte er. Das sind wichtige Sachen, wichtiger jedenfalls als Metacphalon, dachte er, als er den Motor anließ. Außerdem macht man keine Reise ohne Gepäck, zumal wenn es eine Reise ohne Wiederkehr ist, dachte er, als er den Wagen wendete, um die Wilhelm-Neuschner Straße wieder zu verlassen. Das letzte Hemd hat keine Taschen, aber das gilt auch nur für das letzte Hemd, dachte er albern, als er in die Kurt-Schumacher-Allee einbog. Nicht aber für das, was ich gerade trage. Das hat Taschen und ist schmutzig und irgendwas zum Wechseln wäre nicht schlecht. Außerdem muss man sich auch in Ruhe von den Dingen verabschieden. Man kann jetzt nicht direkt auf die Autobahn fahren, dachte er, als er die Bismarckstraße hinunterbrauste in Richtung Innenstadt. Man will ja auch wissen, wie es den anderen so geht. Jetzt mit 0 Tagen auf dem Buckel, dachte er, als er in den Sival einbog. Da will man ja seinen Frieden gemacht haben, bevor man alles hinter sich lässt. Nicht, dass sie darauf warten, dachte er, so wohl nicht. Aber man braucht ja auch noch ein bisschen was zum Anziehen, Gepäck und so. Nur die paar Bücher aus dem Wertfach und eine Miniflasche Kümmerling, das kann nicht alles sein, mit dem man nach Berlin fährt. Obwohl andererseits, dachte er, als er den Wagen auf der Suche nach einem Parkplatz einmal um den Körnerwall herumquetschte, vielleicht wäre das gerade die Lösung, schön mit nichts nach Berlin einrauschen und »Hallo, hier bin ich« sagen. Das hätte sicher auch was. Aber das wird dann teuer, dachte er. Irgendwann muss man sich den ganzen Scheiß ja doch wieder kaufen und dann ärgert man sich. Vor allem Hosen kaufen ist schwierig. Das war schon immer so, dachte er, als er den Wagen endlich irgendwo abstellen konnte. Als er aber seine Ex-Wohnung erreichte, war die verschlossen und nicht so, dass man sie mit einer Zange hätte öffnen können. Es war ein neues Schloss eingebaut, außerdem war ein Siegel über Türrahmen und Tür geklebt und ein maschinengeschriebener Zettel mit Stempel, der an die Tür geheftet war, besagte, dass diese Wohnung auf Anweisung des Gesundheitsamts geschlossen worden sei und sich etwaige ehemalige Bewohner und oder Eigentümer von darin sich befindlichen Gegenständen in dem und dem Amt unter der und der Telefonnummer melden sollten. Und so war wenigstens klar, dass Frank nicht der Einzige war, der diese Wohnung seine Ex-Wohnung nennen durfte. Er stand eine Weile davor und überlegte, was er jetzt tun sollte. Dann entschied er sich, nichts zu tun. Die Vorstellung, in irgendwelche Amtsstuben hinein seinen Klamotten hinterher zu telefonieren, deprimierte ihn. Er mochte gar nicht an sowas denken. Wenn man mit sowas anfängt, dachte er, dann kann man auch gleich einen Wohnberechtigungsschein beantragen und in die neue Versüd zurückziehen. Und zurück wollte er nicht, er wollte vorwärts, und er wusste, dass er dazu den Schwung nicht verlieren durfte, aber neugierig war er auch, und da er ohnehin Lust darauf hatte, sich bei irgendjemandem gründlich und nach allen Regeln der Kunst zu verabschieden, und zwar für immer, beschloss er, es bei Sibylle zu versuchen. Immerhin wohnte sie in der Nähe, und von allen Leuten, die er kannte, war sie die Einzige, an der ihm wirklich etwas lag oder mal gelegen hatte oder was auch immer, dachte er, denn richtig im Griff hatte er seine Gedanken noch lange nicht wieder. Als er bei Sibylle klingelte, öffnete Achim die Tür. Frank war so überrascht, dass er nur sagen konnte, »Ist Sibylle da?« »Oh, Frankie«, sagte Achim, »nein, nein, ist in der Uni, Sibylle«, sagte er. »Wohnst du jetzt hier?«, sagte Frank. »Ja, wie geht's dir denn so?« »Gut«, sagte Frank. »Also bist du der alte Bekannte von Sibylle, in den sie sich neulich wieder verliebt hat, ja?« »Genau.« »Hm«, sagte Frank, der darüber erst einmal nachdenken musste. »Alles klar, Frankie?« »Ja, ich gehe gleich. Aber eine Frage noch. Hast du eine neue Mini-Schnapsflaschensammlung angefangen?« »Die war nicht von mir. Und die Mandrax?« »Die auch nicht. Die hatte ein Genosse bei sich gefunden und wusste nicht, was er damit machen sollte.« »Hä?« »Ja, tut mir leid. Ich weiß, das klingt blöd, aber so war das.« »Ah ja«, sagte Frank. »Ich hatte mich schon gewundert. Naja, ein bisschen jedenfalls.« Es gab weiter nichts zu sagen. Und es war auch nicht interessant, dachte Frank, nicht das mit Sibylle und das mit der Minischnapsflaschensammlung schon gar nicht. Das ist jetzt beides vorbei, dachte er, auf jeden Fall das mit den Minischnapsflaschen. Hier, sagte er und zog die Kümmerlingflasche aus seiner Jacke. Die ist davon noch übrig. Willst du sie wiederhaben? Ist irgendwas mit dir, sagte Achim, und es klang fast ein bisschen besorgt, wie er das fragte. Trotzdem nahm er die Flasche sofort an sich. Wieso? Du machst irgendwie so einen komischen Eindruck, so ein bisschen, ich weiß auch nicht, komisch irgendwie. Nein, ist alles in Ordnung. Grüß mal Sibylle schön, ich muss da mal weiter. Alles klar, und grüß mal Martin und Ralf von mir. Mach ich, sagte Frank und lachte. Mach ich, wenn ich sie sehe. Bist du sicher, dass mit dir alles in Ordnung ist? Was ist denn mit deinem Gesicht passiert? Da bin ich draufgefallen. Ach Quatsch, doch, bin ich draufgefallen. Niemand fällt auf sein Gesicht. Da müsste man ja keine Arme haben, wenn man direkt auf sein Gesicht fällt. »Ja«, sagte Frank, »oder sowas Ähnliches.« »Kann ich irgendwas für dich tun? Willst du vielleicht reinkommen?« »Nein, danke, ich muss weiter. Vielen Dank, Achim. Und mach's dir mal gut, ich meine in der Zukunft und so.« »Klar doch, Frankie.« »Und grüß die Bille schön.« »Klar doch, Frankie.« Dann ging Frank endlich. »Das sind nicht die Unterhaltungen, die einem den Abschied schwer machen«, dachte er, als er die Treppe hinunterging. Er wusste nicht genau, was er sich von seinem Besuch bei Sibylle versprochen hatte, aber irgendwie war es ihm gerade recht so. Als er in die Fahr kam, parkte er erst einmal bei der Berliner Freiheit und rief bei seinen Eltern an. Er wollte nicht zu ihrer Wohnung gehen und von Frau Koopmann oder sonst wem dabei gesehen werden, wie er klingelte und keiner aufmachte. Und tatsächlich war noch keiner zu Hause, es war ungefähr 12:30. Seine Mutter musste, wenn alles mit rechten Dingen zuging, jeden Moment kommen, also entschloss er sich, einfach noch ein bisschen durch die Berliner Freiheit zu bummeln. Wer weiß, wann man die mal wieder sieht, dachte er. Und außerdem musste er noch sein letztes Geld vom Sparbuch abheben. Es war ein Postsparbuch, und so bummelte er quer durch die Berliner Freiheit zur Post, stellte sich dort in eine Schlange und wartete, bis er dran war. »Alles«, sagte er zu der Frau unter der Panzerglasscheibe und reichte ihr sein Sparbuch und die Sicherungsmarke darunter durch. »Wie viel?« »Alles.« »Aha.« Die Frau schaute skeptisch in sein Sparbuch. »423.« »Aber wenn Sie das auflösen, dann kostet das 5 Mark Gebühr. Lassen Sie doch einfach 1 Mark drauf, dann haben Sie mehr davon.« »Nein, ich will das auflösen.« »Aber das ist doch ein schlechtes Geschäft.« »Das macht nichts«, sagte Frank, »das macht überhaupt nichts. Da habe ich mich dran gewöhnt.« Die Frau schaute ihn skeptisch an, dann auf sein Sparbuch, dann auf die Sicherungskarte, dann wieder auf ihn, und schließlich sagte sie, »da muss ich auch noch Ihren Ausweis sehen.« Frank schob ihr seinen Personalausweis hinüber und sie prüfte lange und ausgiebig sein Gesicht und das Foto in dem Ausweis, schaute hin und her und her und hin. bis Frank es etwas zu dumm wurde und er sagte, entweder rücken Sie jetzt das Geld raus oder Sie rufen die Polizei, da müssen Sie sich schon entscheiden. Die Frau sagte nichts, begann aber endlich etwas in das Sparbuch zu schreiben, dann stempelte sie ausgiebig darin herum, holte noch ein Formular, das sie ausfüllte und das Frank unterschreiben musste, nahm schließlich einen Locher, mit dem sie zwei Löcher in das Sparbuch stanzte, gab es ihm wieder und legte noch 418 Mark dazu. »Na also, geht doch«, sagte Frank und ging grußlos davon. »Heute machen sie es einem wirklich leicht«, dachte er. Draußen fing es an zu nieseln und er ging langsam zurück Richtung Kurt-Schumacher-Allee. Bei der Sparkasse traf er auf Wolli. Wolli kam aus der Sparkasse und lief ihn fast über den Haufen und das war auch gut so, denn sonst hätte Frank ihn gar nicht erkannt. Wolli hatte sich die Haare geschnitten und einigermaßen zivile Klamotten an. Er sah jedenfalls gar nicht punkmäßig aus, er trug sogar Halbschuhe statt der üblichen Stiefel. »Wolli«, sagte Frank, »was machst du denn hier?« »Oh, Frankie«, sagte Wolli, »tja, das ist eine lange Geschichte.« »Und wie siehst du überhaupt aus?«, fügte Frank hinzu. »Das ist nur für jetzt, ich will hier eine Wohnung haben, ich kann mir die gleich angucken.« »Eine Wohnung in der Fahr?« »Ja klar, ich meine, ich wohne im Augenblick bei Kumpels, da muss ich bald mal raus.« »In der Fahr? Ich denke, du kommst aus Walle. Was willst du denn hier in der Fahr?« »Die haben hier Wohnungen, ich hatte die gefragt bei der neuen Heimat und die hatten noch ein Zimmerwohnung frei in der Fahr.« »Aber da brauchst du doch einen Wohnberechtigungsschein.« »Ja klar, Mann, hab ich.« »Aha«, sagte Frank. »Und du, was machst du so?«, sagte Wolli. »Ich bin gerade beim Bund entlassen worden.« »Echt? Jetzt schon? Wieso das denn?« »Ich bin jetzt auch untauglich«, sagte Frank, »so wie Martin.« »Aha.« Wolli sah nicht aus, als würde er das verstehen, aber er fragte auch nicht weiter, was Frank nur recht war. Sie standen kurz schweigend herum. »Und was ist mit deinem Gesicht passiert? Das sieht ja übel aus«, sagte Wolli schließlich. »Ich bin hingefallen.« »Echt? Wie geht das denn, aufs Gesicht gefallen?« »Ja, und du willst dir wirklich herziehen?«, wechselte Frank das Thema. »Na ja«, sagte Wolli und hob die Hände, »bevor ich auf der Straße wohne, ich meine, was erwartest du?« »Ja, ist schon klar«, sagte Frank, der Wolli nicht in die Enge treiben wollte. »Ist schon klar, würde ich auch machen«, log er. »Und du? Was hast du jetzt vor?«, fragte Wolli. »Ich gehe nach Berlin. Mein Bruder wohnt da ja.« »Nach Berlin? Für immer?« »Ja, für immer. Weiß ich nicht, mal sehen. Mein Bruder meinte neulich, ich könnte jederzeit kommen und hier läuft ja gerade nicht viel und so.« »Ja, Berlin«, sagte Wolli. »Jetzt mal ehrlich, du fährst da echt gleich hin?« »Ja.« »Weiß dein Bruder, dass du kommst?« »Nein, sein Telefon geht nicht, aber ich weiß, wo er wohnt.« »Und du fährst einfach so los?« »Ja, was soll ich denn sonst machen?« »Keine Ahnung«, sagte Wolli. »Genau«, sagte Frank. »Ich geh da mal, Wolli.« »Dieser Harry«, sagte Wolli wie aus heiterem Himmel und ohne Zusammenhang, »der hat den Typ vom Kino, als der mal wieder hochkam, den Hippie da, wegen seiner Cola-Bombe oder was, jemals hat er den so zusammengehauen, dass er ins Krankenhaus musste. Und dann kamen die Bullen und haben ihn aus der Wohnung geholt und dann haben die einen vom Liegenschaftsamt geholt und der hat einen vom Gesundheitsamt geholt und dann sind wir alle hochkant rausgeflogen.« Er guckte Frank an, als erwartete er eine Erklärung dafür. »Ja nun«, sagte Frank, »so ist das nun mal.« »Ja«, sagte Wolli, »kann man nichts machen. Die haben uns einfach rausgeschmissen und abgesperrt.« »Tja«, sagte Frank, »ich geh da mal. Fährst du jetzt los nach Berlin?« »Gleich. Ich wollte eben noch meinen Eltern Tschüss sagen.« »Wie lange dauert denn das?« »Weiß nicht, eine Stunde.« »Nimmst du mich mit?«, fragte Wolli. »Nach Berlin?« »Klar, ich kenne da Leute. Mit den ganzen besetzten Häusern ist das mit Wohnen und so auch kein Problem. Ich kenne da Leute.« »Hm«, sagte Frank, dem das nicht ganz recht war. »Nichts gegen Wolli«, dachte er. »Aber irgendwie will man ja auch mal alles hinter sich lassen und nicht seinen alten Kram mit rumschleppen«, dachte er. »Und Wolli ist definitiv alter Kram. Ihn mitzunehmen ist, wie das Sparbuch nicht aufzulösen. Obwohl«, dachte er, »das ist jetzt auch irgendwie ungerecht. Ein Sparbuch ist das eine und ein alter Kumpel ist das andere. Und einen alten Kumpel sollte man nicht Kram nennen, auch nicht in Gedanken«, dachte er. »Kein Problem, Wolli. Wie spät ist es denn jetzt?« »Weiß nicht, ungefähr eins oder so. Treffen wir uns um 2:30 wieder hier.« »Das schaffe ich nicht. Ich muss mir noch Klamotten und Kram holen und ich habe doch kein Auto. Da muss ich mit der Straßenbahn fahren.« »Um 3 dann«, sagte Frank und seufzte. »Okay, um 3 oder ich fahre alleine, Wolli.« »Ich bin da, Frankie, auf jeden Fall. Hier vor der Sparkasse.« »Nein, da«, sagte Frank, »da unten, im Pharaonenkeller.« »Was soll das denn sein?« »Das ist eine Kneipe, um 3, da unten.« »Alles klar, Frankie, ist nett von dir, ehrlich.« »Kein Problem, Wolli. Bis gleich.« Wolli winkte, drehte sich um und rannte los Richtung Straßenbahn. So schnell hatte Frank ihn noch nie rennen sehen. Und es tat ihm jetzt ein bisschen leid, ihn so unter Druck gesetzt zu haben. Irgendwie ist es ja auch alles meine Schuld, dachte er. Jedenfalls ist es nicht Wollys Schuld, dachte er. So viel steht wohl fest. Was soll das heißen, untauglich? Seine Mutter stand in der Küche und rührte in einer Suppe vom Vortag, die sie schnell warm machen wollte für sich und Frank. Wieso bist du untauglich? Spinnen die? Und selbst wenn, wieso merken die das erst jetzt? Naja, das hat sich jetzt erst rausgestellt. Das ist was mit dem Rücken, begann Frank, seine sorgfältig zurechtgelegte Notlüge auszubreiten. Ich hatte immer so Rückenschmerzen, nichts Schlimmes, aber die meinten jetzt, dass mich das für Betriebsstoffe untauglich macht und auch zum Gewehr tragen oder so. Und jetzt haben die mich ausgemustert. Das ist doch Käse. Da kannst du gar nichts mehr tragen, oder was? Nein, so ist das nicht. Das ist mehr so eine bürokratische Sache. Na, ich weiß nicht, sagte seine Mutter und probierte schlürfend von der Suppe. Da ist doch irgendwas faul, genau wie mit dieser Suppe hier. Sie griff nach einer großen Flasche Maggi-Würze und haute einige große Spritzer an die Suppe. Das hilft immer, sagte sie. Und dann drehte sie sich zu Frank, der in der Tür zur Küche stand, um und sagte, du verheimlichst mir doch irgendwas, oder? Nein, auf keinen Fall. Hast du da irgendwas angestellt? Nein, nix. Hier, ich habe das schriftlich, sagte Frank und hielt ihr das Entlassungsschreiben hin. Untauglich, da steht's. Aber seine Mutter wollte davon nichts wissen. Bleib mir weg damit. Was sagt das schon? Da ist irgendwas faul. Und was ist mit deinem Gesicht passiert? Ich bin hingefallen. Das habe ich doch vorhin schon gesagt. Na gut, sagte seine Mutter und seufzte. Mir sagt ja schon lange keiner mehr, was wirklich los ist. Das muss auch nicht unbedingt sein. Man will ja auch gar nicht alles wissen, ehrlich nicht. Aber verkauf mich nicht alle für blöd. Rückenschaden. Wenn du wissen willst, was ein Rückenschaden ist, dann schau mich an. Du hast keinen Rückenschaden. Wenn du einen Rückenschaden hast, dann bin ich der Bundeskanzler. Nein, wehrte sie Franks Versuch ab, etwas zu sagen. Lass mal, Liebe. Hauptsache, du bist einigermaßen gesund und da raus. Schaden kann's nicht, wenn du da weg bist. Ich hab doch gleich gesagt, das ist nichts für dich. Da will ich nichts mehr von hören. Jetzt essen wir erstmal diese Suppe hier. Suppe zu essen hatte Frank immer schon als unangenehm empfunden. Man konnte so viel falsch machen dabei. Und wenn man nicht schlürfen durfte, und bei seinen Eltern, vor allem seiner Mutter, durfte man nicht schlürfen, und die Suppe außerdem heiß war, und bei seiner Mutter war sie immer sehr heiß, dann musste man dauernd pusten, und das wiederum nicht zu stark und nicht zu schwach. Und den Mund verbrannte man sich schließlich doch, und das machte ihn immer aggressiv. Das Schlürverbot ist eine der dümmsten Erfindungen der bürgerlichen Gesellschaft, dachte er. Das macht aggressiv. Wiewohl er sich nicht sicher war, ob es nicht einfach bloß eine Erfindung seiner Mutter war, dann müsste man sich mal erkundigen, dachte er, während er pustete und löffelte und sich den Mund verbrannte und sich zugleich mit seiner Mutter anschwieg, obwohl das vielleicht sowieso in eins zusammenfällt, die bürgerliche Gesellschaft und die eigene Mutter, dachte er, aber das war ihm dann doch ein zu unpersönlicher Gedanke. Auf sowas kommt man nur, wenn man aggressiv ist, dachte er. So sollte man über seine Mutter nicht denken. Und in diesem Moment schob seine Mutter den Teller zurück und sagte, die ist noch zu heiß. Und was willst du jetzt machen? »Ich will nach Berlin, zu Manni«, sagte Frank. »So, so, nach Berlin«, sagte seine Mutter und musterte ihn missmutig. »Und da willst du dann wohnen, ja? Bei Manni? Erstmal. Mal sehen. Und was willst du da machen?« »Was weiß ich, Speditionskaufmann vielleicht. Habe ich schließlich gelernt«, stellte Frank sich dumm. »Speditionskaufmann? In Berlin? Ja, warum nicht? Weil die da ja auch gerade noch auf dich gewartet haben in Berlin, ja? Auf einen Speditionskaufmann, ja?« »Na und, ist doch egal«, sagte Frank patzig. »Ist doch meine Sache. Habe ich dich um Geld gebeten oder sowas? Ich komme schon klar, bin ich immer.« Es entstand eine kurze Pause, in der Franks Mutter schließlich wieder den Teller nahm, schweigend ein bisschen Suppe löffelte und ihn dann wieder wegschob. »Ja, ist schon richtig«, sagte sie, und sie klang müde dabei. »Das ist deine Sache. Und ich sag dir mal was, Frank, das ist auch gar nicht so falsch.« »Was ist gar nicht so falsch? Nach Berlin zu gehen, du bist noch jung.« Jetzt kannst du noch ein bisschen rumkommen, und wenn du mit deinem Bruder zusammen bist, dann ist mir das irgendwie auch lieber. Du musst mir versprechen, dass du auf Manfred ein bisschen aufpasst. Wieso das denn jetzt? Der ist 3,5 Jahre älter als ich. Na und? Was hat er schon zu sagen? Um Manfred habe ich mir immer mehr Sorgen gemacht als um dich. Weiß auch nicht warum. Vielleicht, weil er zuerst da war und man dann noch mehr Angst hatte. Obwohl, nein, du warst ja so oft krank früher. Da hatte man auch immer Sorgen, aber immer den Kopf in den Wolken. So ist der Manfred. Du bist anders, Frank. Du kommst immer durch. Da hast du schon ganz recht. Um dich muss man sich keine Sorgen machen. Du bist sogar aus der Bundeswehr rausgekommen, wie auch immer. Ich will es lieber gar nicht wissen. Sie schaut ihn an, müde zwar, aber nicht unglücklich, wie jemand, der den ganzen Tag hart gearbeitet und aber alles geschafft hat, was er sich vorgenommen hatte. Pass mir auf den Manfred auf. Zu zweit werdet ihr sicher viel Spaß haben, aber du musst auch ein bisschen auf ihn aufpassen. Der hat oft so komische Vorstellungen, auch mit diesem Kunstquatsch und so. Was soll denn daran Quatsch sein? Egal, vergiss es. Ich will das gar nicht gesagt haben. Das weißt du sowieso selber. Grüß ihn schön von mir. Und wenn ihr mal Zeit habt, dann kommt ihr mal nach Bremen. Klar, sagte Frank, und er spürte, dass er etwas im Hals hatte. Und grüß du mir Papa schön. Die Suppe ist nicht so gut, sagte seine Mutter. Soll ich dir noch was anderes machen? Die Suppe ist sehr gut, sagte Frank und zog seinen Teller wieder zu sich heran. Du bist ein guter Junge, sagte seine Mutter, aber du lügst wie gedruckt. Mach dir wenigstens noch ein bisschen Maggi rein. Sie schob ihm die Maggi-Flasche hin und stand auf. Ich mach schon mal Kaffee. Sie nahm ihren Teller und ging damit in die Küche. Frank nahm an, dass sie dort weinen würde, und er wusste nicht, ob er hingehen und sie trösten oder die Suppe weiter essen sollte. Wie man's macht, ist es falsch, dachte er, aber dann aß er schnell auf und ging mit seinem leeren Teller in die Küche. Als Frank zum Pharaonenkeller kam, war es erst 3:15, aber Wolli war schon da. Er stand draußen vor dem Eingang zum Keller, hatte wieder die üblichen Punkklamotten an und trug eine Tasche über der Schulter. »Wolli, da bist du ja schon. Hab mich beeilt. Müssen wir da echt rein? Ich war da eben drin, um zu sehen, ob du da bist. Alter, das ist ja vielleicht ein Laden.« »Hättest du dich dran gewöhnen müssen, Wolli«, sagte Frank, »wenn du erst mal in der Fahr gewohnt hättest. So eine Läden gibt's auch in Walle, Frankie. Lass uns mal fahren, echt mal.« »Moment noch«, sagte Frank. »Ich will nur noch schnell was für meinen Bruder besorgen, zum Mitbringen.« »Was denn? Bin gleich wieder da.« Frank ließ Wolli stehen und lief schnell zum Fischladen. Fisch kaufen hat immer etwas Beruhigendes, dachte er, als er das kühle Geschäft betrat und dazu die Türglocke bimmelte. »Was darf's denn sein?«, fragte die junge Frau hinter der Theke. »Bückling. Ich hätte gerne Bückling. 2 oder so.«
»Bückling?
Ja, Bückling.«
»Moment.«
Die Frau verschwand und kam mit einem älteren Mann wieder.
»Worum geht's denn?«, sagte der Mann.
»Bückling«, sagte Frank. »Ich hätte gerne 2 Bücklinge.«
»Haben wir nicht«, sagte der Mann. »Der wird ja kaum noch genommen. Das lohnt sich nicht.«
»Wieso wird er kaum noch genommen? Das ist doch astreiner Fisch.«
»Ja, aber der wird kaum noch genommen. Die Leute nehmen jetzt lieber geräucherte Makrele. Das mögen die lieber.«
»Ich will aber keine Makrele. Ich will Bückling.«
»Tut mir leid«, sagte der Mann.
Frank ging zurück zu Wolli. »Was hast du denn jetzt gekauft?«
»Vergiss es«, sagte Frank. »Lass uns bloß abhauen aus dem Puff hier.«
»Meine Rede«, sagte Wolli. Zur Autobahn ging es auf der Schnellstraße, die neue Fahr Süd von der neuen Fahr Nord trennte. Während sie die entlang fuhren, erinnerte sich Frank daran, wie er in einer seiner Fahrstunden zum ersten Mal auf die Autobahn gefahren war und wie sein Fahrlehrer, als sie auf dem Beschleunigungsstreifen angekommen waren, gegen Franks Willen das Gaspedal voll durchgetreten hatte. Frank hatte sich sehr erschrocken und den Mann angebrüllt, was das solle und dass es doch gefährlich sei. »Wenn Sie auf die Autobahn wollen«, hatte der Fahrlehrer nur gesagt, »dann müssen Sie auch ordentlich auf die Tube drücken, sonst können Sie es auch gleich ganz lassen.« Daran musste er denken, als er jetzt von der Schnellstraße auf die Rampe zur Autobahn fuhr. »Hast du deinen Ausweis?«, fragte er Wolli.
»Klar, sogar Reisepass«, sagte Wolli und klopfte auf seine Tasche. »Braucht man.«
»Dann ist er gut«, sagte Frank. Sie erreichten den Beschleunigungsstreifen und Frank drückte ordentlich auf die Tube.